Herzlich willkommen zum Butterfly Summit, deinem Kongress für einen befreiten Rücken und starken Rückenwind für eine neue Zeit. Ich begrüße heute Robin Kaiser. Robin hat in Berlin Psychologie und Philosophie studiert und hat sein Studium auch mit einem Master of Science abgeschlossen, und er erfuhr bereits in jungen Jahren durch Meditation tiefe Einblicke in das schöpferische Wesen des menschlichen Bewusstseins. Seither befasst er sich mit vielen verschiedenen spirituellen, kosmologischen, aber auch psychologischen und gesellschaftskritischen Themen und hat bereits 5 Bücher in diesen Bereichen veröffentlicht. In seinem Wirken verbindet er Ansätze aus der westlichen Psychologie mit östlichen Weisheitslehren, um das schöpferische Potenzial im Menschen wieder zu erwecken. Robins Herzenswunsch ist es, die Menschen wieder an sich und ihr unbegrenztes Potenzial zu erinnern und sie zu einem neuen Miteinander hier auf Erden zu inspirieren. Lieber Robin, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke für deine einleitenden Worte.
Wie kam es denn eigentlich in deinem Leben dazu, dass du erkannt hast, dass du Menschen in dein unbegrenztes in ihr unbegrenztes Potenzial führen kannst, dass du sie quasi wieder zum Fliegen bringst, ne, um in dieser Schmetterlingsmetapher auch Butterfly zu bleiben?
Das war wirklich eine lange Reise, und es begann damit eigentlich, dass ich, wie du schon richtig im Versprecher gesagt hast, mein eigenes Potenzial erkannt habe. Nur dadurch, dass ich erkannt habe, was für ein Potenzial, was für ein inneres Licht dort ist, wenn wir einmal alle weltlichen Konditionierungen beiseite legen, habe ich gemerkt, hey, wow, da ist was, das haben wir so vergessen als Menschen, und da möchte ich uns wieder dran erinnern, da möchte ich uns wieder zurückführen, was für eine Urkraft eigentlich in uns wohnt. Nicht aus dem irdisch-menschlichen Bereich, sondern aus einem höheren Bewusstsein heraus, ne, die wir gegenwärtig die ganze Zeit ständig empfangen. Und das ist etwas, ja, ein Prozess, eine Reise, in der ich auch immer mehr Vertiefung erfahren habe. Ich bin auch noch nicht am Ende der Reise angekommen, merke aber, je mehr ich das nach außen gebe, je mehr ich das teile, je mehr ich anderen Menschen darauf hinweise, was für ein eigenes Potenzial sie haben, im gleichen Maße eröffnet sich mir selbst auch mein Potenzial wieder. Also es geht sozusagen Hand in Hand, und so hat sich über die letzten Jahre wirklich ganz schön viel ausgeweitet, ganz viel ist weggebrochen. Also mein Selbst- und Weltbild ist so anders geworden inzwischen. Und ja, ich brenne einfach so dafür, andere Menschen auch dazu zu begeistern, sich selbst wieder neu kennenzulernen, das Bewusstsein zu erforschen und zu schauen, okay, was sind wir im Ursprung, was sind wir im Wesentlichen?
Ja, das beruhigt mich ja sehr, dass mein freudscher Versprecher ja durchaus irgendwie eine Wahrheit hat. Ja, das spüre ich bei dir auch, das schwingt ja richtig im Feld mit, ne, deine ganze Kraft. Und ja, das zu übertragen, stelle ich mir sehr, sehr ja, erfüllend auch vor. Und du sprichst ja jetzt auch schon vom Ursprung, ne? Also unser Hauptfokus liegt ja heute auch auf dem Thema vom Ursprung zur Einheit, mit dem Blick auch noch auf die Gemeinschaften der Zukunft. Ja, was ist denn eigentlich deine Vision von einer echten Gemeinschaft, die in der Zukunft hoffentlich auch ja, aufgebaut werden darf?
Ja, das Feld der Zwischenmenschlichkeit ist natürlich echt stark entfremdet in der aktuellen Zeit. Wir kriegen es kaum mehr mit, dass wir uns in Kontakt, in Kommunikation wirklich verbinden können. Es ist so eine Ellenbogengesellschaft, wo alle gegen alle sich versuchen, irgendwie, ne, das größte Stück vom Kuchen zu ergattern. Das ist die moderne Philosophie, die uns von Grund auf von den Schulen auf eingepflanzt wurde. Aber das ist absolut nicht, wenn wir uns zum Beispiel die Natur anschauen, die ja absolut symbiotisch funktioniert, das ist nicht das, wo wir herkommen. Das ist nicht unser natürlicher Ursprung. Und da habe ich auch ganz viel gelernt über die Beobachtung der Natur. Wie organisiert die Natur ein Miteinander? Wie ist es zum Beispiel in einem Ameisenhaufen oder in einem Bienenvolk? Wie ist die Verteilung eines Miteinanders der Aufgaben und der Struktur dort geregelt? Weil dort gibt es ganz klar so etwas wie eine Bestimmung. Jede Biene kennt ihre Bestimmung, kennt ihre Berufung. Und die würde nicht einfach so mal zum Beispiel was anderes tun. Sie würde nicht ausbrechen aus dem, wofür sie fürs große Ganze dient. Das ist ein ganz, ganz großes Wesensmerkmal. Eine Biene hat nicht ihre eigenen Vorteile im Sinn. Wie kriege ich am meisten Honig? Nee, darum geht es einer Biene nicht im Bienenstock, sondern wie kann ich das ganze Volk ernähren? Wie kann ich den größten Dienst für alle erweisen? Also das heißt, sie sind nicht im Getrenntheitsbewusstsein, wo es mir darum geht, was bekomme ich, sondern wie kann ich für das große Ganze dienen? Und in dem Bild sehen wir schon, wo es hingehen kann in neuen Gemeinschaften. Wir haben das große Ganze immer im Blick. Wir sehen, ich bin ein Teil, ein fester Bestand eines Netzwerks, einer Menschheitsgemeinschaft mit einer ganz bestimmten Bestimmung, einer Ausrichtung, die ich und nur ich allein erfüllen kann. Also jeder hat wirklich einen ganz besonderen, einzigartigen Platz im Ganzen. Auch durch die seelischen Schwingungen, die mit reinkommen. Und dann ist es einfach ein harmonisch-symbiotisches Miteinander, wo jeder ganz genau weiß, das ist der Weg und so kann ich dem großen Ganzen am besten dienen. Und das ist etwas, ja, wo wir hinkommen, auch in der Menschheitsfamilie, da bin ich mir sicher.
Ja, das klingt alles wunderschön. Wenn man jetzt vielleicht für unsere Zuschauer noch mal gemeinsam überlegt, also aus der philosophischen Implikation heraus ist mir das ganz einleuchtend, alles, was du sagst. Wenn jetzt aber ein Mensch auf uns zutritt und sagt, ja, aber wir leben doch jetzt gerade in dieser Ellbogengesellschaft, ne? Mein Job, ich muss meinen Job irgendwie erhalten, die Kinder müssen doch in die Schule gehen, ne? Das hören wir auch immer wieder vom Umfeld, schickt doch eure Kinder in die Schule und mach dies, mach das, mach jenes, ihr habt doch Verantwortung. Wie würdest du so einem Menschen, der jetzt skeptisch, nicht ganz so hoffnungsvoll, noch nicht sein Licht ganz gefunden hat, wie würdest du dem antworten?
Na, ich würde ihn erstmal fragen, welche Ängste er hat in Bezug auf Sicherheitsthemen, ne? Weil diese Form der Sichtweise hat immer damit zu tun, dass wir entweder finanzielle oder emotionale Sicherheit suchen, dass wir Sicherheit in äußeren Strukturen suchen und hinter dem Bedürfnis von Sicherheit steckt immer irgendeine Angst, irgendein Kontrollbedürfnis. Und da würde ich erstmal ganz vorsichtig nachfragen, ja, wo bist du denn in dem Versuch, irgendwie deine Realität zu kontrollieren und wo hast du deine Unsicherheiten? Und also so würde ich es zumindest auf dem psychologischen Zweig machen, wenn mir jetzt so jemand über den Weg läuft, auf offener Straße, müsste ich individuell schauen. Aber da würde ich erstmal reinhorchen. Auch wenn zum Beispiel Menschen sehr konform sind mit der öffentlichen Meinung oder den öffentlichen Regeln, dann frage ich manchmal einfach nach, okay, was sind denn deine Ängste? Was ist dein persönlicher, also nicht die kollektive Angst, sondern wo ist es persönlich bei dir gelagert, dass du zum Beispiel, ne, dir irgendwas vor deinen Mund ziehst? So, weil das hat einfach immer auch mit einem persönlichen Aspekt zu tun. Und da, wenn man da mal reinhorcht, dann kommt man ganz schnell an so existenzielle Themen ran, an persönliche Themen. Und dann werden auch die Menschen offener, weicher, empfänglicher, wenn man das auf dieser persönlichen, existenziellen Ebene anspricht.
Ich glaube, das ist sehr hilfreich, wenn das die Menschen genauso hören, wie du das ansprichst. Das ist ja eine Bewusstseinsarbeit, eben auch eine Arbeit an der Seele.
Ja.
Jetzt gibt es vielleicht trotzdem noch auch Leute, die dann fragen, ja, äußere Voraussetzungen müssen doch geschaffen sein. Also ich höre jetzt auch immer wieder von Leuten, die sind unzufrieden mit den jetzigen äußeren Voraussetzungen, auch den gesellschaftlichen Systemen, all diesen Dingen. Aber die brauchen noch ein bisschen was, um dann doch den ersten Schritt zu gehen. Und würdest du sagen, dass doch irgendwelche äußeren Voraussetzungen geschaffen sein sollten, um so eine Gemeinschaft aufzubauen? Oder würdest du es gar nicht voneinander trennen, diese beiden Dinge?
Also ich habe den Schwerpunkt, den Fokus eher auf die inneren Voraussetzungen. Was müssen wir in uns erfüllen, dass wir ein heilsames Miteinander kultivieren können? Ne, was braucht es in uns, in unserer Wahrnehmung, in unserem Bewusstsein? Weil in dem alten Bewusstsein können wir keine neuen Gemeinschaften gründen. Der erste Schritt, den wir tun dürfen, wenn wir neue Strukturen errichten, ob das jetzt Gemeinschaften sind, ob das andere Ideen sind, die wir verwirklichen wollen in der Welt, ist, dass wir die Grundlagenarbeit in unserem eigenen Bewusstsein tun. Und das ist das, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass wir, ne, es gibt die schönsten Gemeinschaftshäuser und dann kaufen sich irgendwie 5, 6, 7 Leute zusammen ein Riesenstück Land, bauen da was auf und nach 1, 2 Monaten kriegen sie mit, hier herrscht die Hölle auf Erden, weil einfach jeder in seinem Getrenntheitsbewusstsein ist und jeder irgendwie was anderes möchte und hier zerrt einer und da zerrt einer. Und das ist eigentlich das Paradebeispiel. Wenn wir zwar mit wehenden Fahnen und guten Idealen in etwas Neues hineinstolpern, aber die Grundlagenarbeit in unserem eigenen Bewusstsein nicht getan haben und in so vielen, ich sag mal so, spirituellen Gemeinschaften herrscht immer noch subtil, vielleicht nicht so offensichtlich, aber subtil immer noch Ego-Krieg, sage ich mal ganz bewusst überspitzt.
Ja, das leitet wunderschön über zu meiner nächsten Frage, denn diese Trennung durch das Ego, ne? Du sagst nämlich, wahre Gemeinschaft entsteht durch die Auflösung der Idee von Trennung. Jetzt wäre meine Frage dazu, inwiefern ist denn die Trennung der Menschen eigentlich eine bloße Täuschung?
Ja, das ist das, wo wir hinkommen. Aber das als reine Information zu hören, bringt noch überhaupt nichts. Wir brauchen die Erfahrung davon. Und das ist das, was ich versuche in Seminaren durch ganz viele Impulse zu sehen, dass die Menschen aus sich heraus genau diese Erkenntnis bekommen, ah, Trennung ist irgendwie überhaupt nicht existent. Ich bin selbst auf Quantenebene, bin ich ein waberndes Quantenfeld, was sich die ganze Zeit mit dem umliegenden Quantenfeld austauscht. So, das ist auf der mikrokosmischen Ebene genauso wie auf der makrokosmischen Ebene. Und das ist aber eine Erfahrung, die kommt, wenn sie kommt, die kann man nicht provozieren, man kann den Geist darauf vorbereiten, aber da habe ich das Gefühl, dass ja, auch einfach eine gewisse Reife mitgebracht werden darf, bis diese Erfahrung sich öffnet. Weil ich kenne ganz viele, die tun ganz, ganz viel für ihr eigenes Bewusstsein und diese Erfahrungen stellen sich dennoch nicht ein. Dann kann es vielleicht sein, dass es erst einmal wertvoll ist, auch noch weiter die Erfahrung im getrennten Bewusstsein zu sammeln. Es ist ja nicht so, dass das eine das Gute ist und das andere das Schlechte. Nein, es ist sozusagen eine Etappe auf der Bewusstseinsevolution. Wir kommen aus einer Epoche, wo das Bewusstsein aus der Getrenntheit Erfahrungen gesammelt hat. Diese Epoche schließt sich gerade für viele, ne? Aber es gibt immer noch Seelen, die sich auch entscheiden, nein, ich möchte weiter im dreidimensionalen Kontext aus dem getrennten Bewusstsein heraus Erfahrungen sammeln. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist einfach nur eine Reiseetappe in der Evolution unseres Bewusstseins.
Ja, eine Möglichkeit, diese Verbindung ja auch fühlbar zu machen für die Menschen, wäre ja das Mitgefühl. Du unterscheidest in deinem Buch ja auch zwischen Mitleid und Mitgefühl, ne? Nicht die sich reinziehen lassen in das Leiden. Und da höre ich so ein bisschen auch Schopenhauer raus. Ne? Ich meine, hier sitzen jetzt zwei Philosophen, aber kann ich es mir nicht verkneifen, mal den Schopenhauer zu erwähnen. Dieses Tat Twam Asi, ne? Der andere, das bist du. Aber diese Erkenntnis, ne, was du jetzt sagst im Kopf, die muss im Mitgefühl erlebbar und spürbar werden. Also das
Genau.
klingt für mich sehr plausibel. Aber mich interessiert natürlich brennend, ob du auch so mit deinen Seminarteilnehmern arbeitest oder ob du auch mit denen Übungen machst, so im Sinne von, wir machen jetzt Vertrauensübungen oder dieses, ob das dein Ansatz ist.
Der Ansatz ist auf jeden Fall, dass ich versuche, die Menschen in eine tiefe Erfahrung zu führen. Ich habe da kein festgelegtes Set an Tools oder Methoden, die ich anwende, sondern ich versuche wirklich von Moment zu Moment zu empfangen, was es gerade braucht, um tiefmöglichst in diese Erfahrung einzutreten. Und ein wichtiger Schlüssel hast du gerade genannt, das ist das Mitgefühl, diese Bewusstseinsoffenheit, dass ich den anderen nicht mehr als den anderen, sondern als mich selbst erkenne. Erkenne den anderen als dein Selbst, so heißt es. In der Bibel, also die Übersetzung heißt eigentlich, erkenne den anderen wie dich selbst, aber in der Urfassung heißt es, erkenne den anderen als dein Selbst. Und das verändert es nochmal oder präzisiert es nochmal, dass es wirklich so ist, dass das, was ich bin, das Gleiche ist wie das, was du bist und was alles andere ist im Wesentlichen. Und darauf aufmerksam zu machen, da den Fokus hinzulenken, okay, was verbindet uns? Wir haben den Fokus so oft darauf, wo unterscheiden wir uns? Das ist immer die Perspektive des urteilenden Verstandes. Wie unterscheide ich mich von dem? Was ist da anders wie da? Aber jetzt durch ein neues Lernen, ein neues Miteinander können wir den Fokus darauf setzen, okay, was ist das, was in allem gleich ist? Und dann kommen wir schon sehr nah unserem göttlichen Kern.
Wunderschön. Ja, dieser göttliche Kern, den zu erleben, ja, wenn wir das schaffen, ist wirklich was Besonderes. Jetzt sind Menschen da, die das auch gerne möchten, die einfach eine neue Gemeinschaft auch leben möchten. Weil wenn ich mit denen spreche, dann sagen die, ich möchte meine Individualität auch wahren, ne? Ich möchte nicht in so einer Kommune aufgehen oder in einem Kollektiv, wo ich mir dann jeden Abend einen Vortrag anhören müsste oder mich da irgendwie rechtfertigen muss in meiner Lebensweise. Wie würdest du denn mit solchen Fragen umgehen?
Ich würde gerne nochmal auf mein Anfangsbeispiel zurückgreifen. Verliert eine Biene ihre Individualität, wenn sie genau das tut, wofür sie da ist? Ich würde sagen, nein, sie lebt ganz genau ihre Bestimmung. Sie macht genau das, was genau nur sie kann in ihrer Funktion und dient dennoch des großen Ganzen. Also es ist ein höheres Gemeinsames und dennoch ist, ja, ich möchte sagen, geht Einzigartigkeit und Einssein Hand in Hand miteinander. Weil wir sind hier auf der Erde in einer, ich möchte sagen, in einer besonderen Funktion. Jeder hat ein eigenes seelisches Licht, könnte man sagen, eine seelische Signatur. Und aus dieser seelischen Signatur geht hervor, was unsere Bestimmung, unsere Berufung ist, unsere Aufgabe in unserer Gemeinschaft. Und das ist was sehr, sehr Individuelles. Und dieser individuelle Raum muss auf jeden Fall gewahrt bleiben. Es geht nicht darum, das ist ja eben die andere Agenda, alle gleichzuschalten. Also man kann diese Idee von Einheit auch künstlich fehldeuten, indem man es verkollektiviert, indem man alle über den gleichen Kamm schert. Zum Beispiel wie in den Schulen, jeder kriegt den gleichen Schulstoff eingebläut. Das heißt es absolut nicht, da geht es nicht hin. Es geht darum, die Individualität zu fördern auf einer Schicht des Bewusstseins, damit auf einer höheren Schicht diese Individualität dann wieder zum großen Ganzen zusammengesetzt wird.
Und diese Verbundenheit der Menschen, diese Einheit, die siehst du ja zusätzlich noch in einer Verbundenheit auch zur Mutter Erde, zu Gaia und sprichst von einer erdverbundenen Spiritualität. Das ist ja eine besondere Form von Spiritualität im Unterschied zu vielleicht anderen Formen. Was meinst du denn jetzt mit diesem Begriff erdverbundene Spiritualität?
Ja, im Rahmen meiner eigenen spirituellen Suche bin ich natürlich an ganz vielen Stationen vorbeigekommen. Ich war lange im Buddhismus unterwegs. Ich habe mich auch mit christlicher Mystik beschäftigt. Und an manchen Stellen ist es mir aufgefallen, dass Spiritualität zur Welt- und Körperflucht führt. Und dass das, was dort gelebt wird, nicht dafür eingesetzt wird, um das irdische menschliche Potenzial zu leben. Also unsere Schöpferkraft hier auf Erden bekommen wir dadurch, dass wir geerdet sind, dass wir geankert sind und dass wir die höchsten göttlichen Ebenen bis runter in die Physis hineinbringen. Also ein Teil der Spiritualität, ich nenne es die lichtkollektive Spiritualität, da geht es dann darum, dass wir die irdische Ebene verachten und mit unserem Bewusstsein so schnell wie möglich irgendwie in eine transzendente Dimension verschwinden. So, dann haben wir hier aber überhaupt keine Wirkpower. Wir können hier überhaupt nichts machen. Wir sind einfach nur aufgelöst in irgendeine höhere Dimension. Für manche mag das zielführend sein. Ich würde sagen, wir haben genau dann Sinn und Zweck unseres Hierseins verfehlt, weil wir gar nicht hier in unser Wirken kommen. Und ganz viele in der spirituellen Szene sind einfach in sich in so ein Fahrwasser gekommen, dass sie sich zwar hochbeamen können in andere Ebenen, aber das, was sie dort erfahren, nicht richtig runterbringen können. Also nicht richtig integrieren können in das irdische Sein. Und ich selbst habe sehr tiefe Meditationserfahrungen gehabt. Das war relativ einfach, in diese Erfahrung hineinzukommen. Und ich habe sage und schreibe 2, 3, 4 Jahre gebraucht, um eine Erfahrung oder eine Reihe von Erfahrungen, die vielleicht Stunden gedauert hat, zu integrieren. Ich habe 3, 4 Jahre gebraucht, um das, was ich dort innerhalb von Minuten erkannt habe, hier auf diese Erde zu bringen. Und diesen Integrationsweg, das ist das, wo die Arbeit beginnt, das ist das, wo Spiritualität sich erdet und wo wir auf einmal die Welten miteinander verbinden, wo wir nicht mehr diese Trennung zwischen, okay, himmlischen Bereichen und irdischer Bereich, sondern wo wir wirklich aus uns heraus in der Physis den Himmel auf Erden kreieren.
Ja, es geht uns ja hier mit unserem Kongress auch darum, den Menschen diese Kraft zu geben, die du ja jetzt ausstrahlst. Es war ja wirklich Arbeit, die du geleistet hast, Bewusstseinsarbeit, das Runtertransformieren auch.
Ja.
Und wie könnte jetzt jeder einzelne Mensch, also jetzt auch ein Zuschauer, der hier vielleicht auch kommt und das sehen möchte und sagt, ne, ich bin jetzt doch aus meiner Mitte gerissen, ich meditiere auch schon seit 20 Jahren, mache Yoga und so weiter. Wie könnte jetzt dieser Mensch dieses Runtertransformieren lernen? Oder muss man es überhaupt lernen oder tun einfach?
Zum Teil hat es was mit Geschehen lassen zu tun, aber auch mit dem eigenen Anschauungssystem. Also, ich möchte weiter so ein bisschen persönlich bleiben. Ich habe einfach gemerkt, dass ich ganz, ganz, ganz viel Abwehr und Ablehnung gegenüber des irdischen menschlichen Seins hatte. Es war für mich so schwer. Materie war so träge. Es war so dumpf, so schwer. Ich habe mich so eingesperrt gefühlt in meinem eigenen Körper. Also es waren ganz viele Glaubenssätze, die dieses irdische menschliche Sein abgelehnt haben. Und wenn solche Glaubenssätze aktiv sind, dann kriegen wir den Spirit nicht inkarniert. Dann kriegen wir das göttliche Bewusstsein hier nicht rein. Und dann kriegen wir auch unser Licht hier nicht zum Strahlen. Und das war wirklich Arbeit zu schauen, okay, wo lehne ich noch Teile von meinem Leben ab? Wo vermeide ich noch bestimmte Aspekte des irdisch-menschlichen Seins? Das hat ganz oft damit zu tun, dass wir bestimmte Gefühle von Angst, Schmerz, Verlust nicht spüren wollen. Ja, also die Vermeidung von den schlechten Gefühlen ist ein ganz, ganz großes Thema da drin. Und wenn das wegfällt und man wirklich einfach nur das spürt, was gerade da ist, es annimmt, auch die Dankbarkeit dafür spürt, hier zu sein, dieses großartige Geschenk, dieses Leben hier führen zu dürfen in dieser besonderen Zeit. Wir vergessen das so schnell. Aber da immer wieder die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, hey, es ist eine Ehre, hier zu dieser Zeit im physischen Körper zu sein. Wir sind in einer so besonderen Übergangszeit. Wir sind in einer Portalzeit, die wirklich selten kommt. Na, ganz, ganz selten, sehr besondere Tore öffnen sich hier. Und wenn du gerade hier inkarniert bist, und das bist du, wenn du hier zuhörst, dann bist du auch quasi mitten an vorderster Front dieses Geschehens. Und das ist einfach, ja, es ist eine große Ehre, hier sein zu dürfen. Und wenn man so das Leben erfährt, dann hat man einen ganz anderen Zugang.
Wunderschön, ja, dieses Bewusstsein öffnet sofort alles. Ja, sehr, sehr schön.
Ja.
Und wenn wir die Gemeinschaft jetzt noch weiter ausdehnen, vielleicht auch auf unsere Ahnen, welche Rolle spielt denn diese Verbundenheit oder ja, dieses Zurück zum Ursprung auch unserer Ahnenlinien oder unserer Ahnenreihen?
Ja. Ist Für manche sehr wesentlich auf ihrem Weg, ist es nicht für alle der Weg. Also es gibt wirklich viele Wege, sich mit dem Ursprung wieder zu verbinden. Wir wurden kulturell entwurzelt. Also es gab wirklich mehrmals in der Geschichte, in der Ahnenkette immer wieder, ich möchte sagen, Entwurzelungsrisse. Einfach weil uns so viel von unserer ursprünglichen Kultur aberzogen wurde. Es wird nicht mehr weitergegeben, es wird nicht mehr gelehrt. Früher war es wirklich so, ne, von Generation zu Generation, das ganze Stammeswissen wurde weitergegeben in Form von Geschichten, in Form von Mythen, in Form von Liedern. So, das ist die Art, wie früher einfach dieses Urwissen weitergegeben wurde. Und das ist natürlich in unserer modernen Kultur völlig verflacht oder überhaupt nicht mehr da. Und da kann es dienlich sein, in die eigene, ich möchte sagen, Ahnenforschung zu gehen. Okay, wo komme ich her? Wo habe ich meine Wurzeln? Wo, welcher Ort? Fühle ich mich sehr zu Hause, weil es kann manchmal sein, dass eine Seele sich über mehrere Inkarnationen auch entscheidet, immer an die gleichen Orte zurückzukehren. Dann haben wir dort unsere Wurzeln. Und ja, wenn man da so ein Gespür kriegt von der Energiequalität bestimmter Orte, bestimmter Felder, also zum Beispiel das, ja, das Feld des Europäischen, des Germanischen oder ne, wo man sich auch eben gerade aufhält, dann kann man auch mitkriegen, okay, wie stehe ich da im Bezug und kann ich da mich wieder mit den Ursprüngen mehr verbinden? Also ich habe eine Zeit lang damit gearbeitet, habe dann aber auch mitbekommen, dass auch dieses Konzept, ich sage es bewusst so ein bisschen provokativ, Konzept, auch begrenzt ist. Also, was ich eigentlich zeigen möchte, ist, dass jeder in jedem Moment aus der Gegenwart heraus direkt Zugang zur höchsten göttlichen Ebene und zu allem anderen auch hat. So, und da steht, dem steht einfach nichts im Wege, außer unsere eigenen angehäuften Konzepte und Ideen. Ja.
Ja, wenn man das vielleicht nochmal ausweitet, also wenn du sagst, ja, unterdrückt wurde ja auch unsere Herkunft, ja, unsere wahren Wurzeln. Und genauso wurden wir mit Konzepten irgendwie zugemüllt, wenn man es jetzt mal salopp sagt. Um uns befreien zu können, müssen wir ja wissen, wo wir unterdrückt werden. Ne? Keiner ist so schlimm versklavt wie derjenige, der denkt, frei zu sein. Und ich glaube, da kannst du den Leuten, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch noch mal einen Hinweis geben, diese Vielfalt, wo wir unterdrückt sind, zu zeigen, damit sie sich daraus befreien können. Ein Stichwort an der Sprache, ne? Das hat mich fasziniert einfach. Ne? Selbst in unserer Sprache, ne, sind wir schon irgendwie in ein Konzept gepresst. Aber ich will es nicht vorwegnehmen, ich wäre neugierig darauf.
Ja. Ja, aber du sprichst schon das Richtige an. Die Sprache ist absolut konditioniert im Trennungsbewusstsein. Die Sprache ist Subjekt, Objekt, Prädikat. Ne? Es trennt immer das Subjekt von Objekt. Und das Objekt ist immer etwas anderes außerhalb von mir Liegendes. Das ist das, was uns die Sprache suggeriert. Und Sprache ist wie eine Hypnose für das Bewusstsein. Es ist ein Bewusstseinsprogramm, in das wir rein konditioniert sind. Und immer wenn wir diese Sprache verwenden, spielen wir ein bestimmtes Sprachprogramm auf unser Bewusstsein drauf, was diese Trennung fördert. Und ja, klar, es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten von Seelensprachen für die, die wollen. Ich habe da auch Sachen zu veröffentlicht. Und ja, es ist wirklich, wenn man sich da mal beschäftigt, mit erschreckend, wie sehr diese Trennung schon vorangeschritten ist und wie präzise auch, ich möchte sagen, auf der psychologischen Ebene Mechanismen von Teile und Herrsche, Trenne und Herrsche einfach ausgespielt werden. Also diejenigen, die sich diese getrennte Welt, dieses System der Trennung ausgedacht haben, und wir spielen ja sicherlich einen Teil da drin, sind wirklich sehr ausgefuchst, clever und wissen ganz genau Bescheid, wie psychologische Mechanismen ticken. Also, ich habe mich eine Zeit lang beschäftigt, auch im Rahmen meines Studiums der Psychologie. Was sind denn psychologische Manipulationsmittel? Und dann gucke ich mir die modernen Medien an und sehe, eins zu eins, grandios umgesetzt, perfekte Inszenierung von Psychomanipulation. Ich muss es wirklich so direkt sagen. Und wir sind in einer Zeit, wo wir in einer Art psychologischer Kriegsführung sind. Die modernen Gefängnisse sind nicht mehr die aus Stahl, sondern die im Bewusstsein. Und der moderne Krieg wird auch nicht mehr mit Waffen ausgefochten, sondern mit Informationen. Und das dürfen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Okay, wo nehme ich mich noch gefangen, weil ich an eine bestimmte Ideologie, ein bestimmtes Wertesystem geglaubt habe, was mir kulturell hier verkauft wurde? Das Problem ist nämlich nicht, dass in der Welt, ich sag mal so, verzerrtes Gedankengut umherkursiert, sondern es wird immer dann zum Problem, wenn ich es mir zu eigen mache, wenn ich daran glaube und es übernehme für mich, dann wird es immer problematisch. Und da dürfen wir wirklich aussortieren und gucken einfach, welche Grundglaubenssätze wurden mir antrainiert, welche werden immer wieder in dieser Kultur wiederholt durch mediale Einprägungen etc. Und dann auch zu sehen, wie sehr es mich dadurch entfremdet, wie sehr ich irgendwie ein ganz verzerrtes Bild vom Menschsein dadurch bekomme. Ne? Also wir sind eigentlich so großartige göttliche Schöpferwesen, Geist seelischer Natur. Und heutzutage, ne, wenn jemand einen Fehler macht, dann sagen wir, das ist doch menschlich. Wenn es jemand schlecht geht, sagen wir auch, das ist doch menschlich. Also wir haben ein Menschenbild gezeigt bekommen, wo, wenn wir kriechen und es uns nicht gut geht und wir in unserer Kleinheit sind, sagen, das sei menschlicher Natur. Dabei sind wir wirklich großartige Schöpferwesen. Ja.
Ja, mir hat das auch schon immer gefehlt, auch in der philosophischen Ausbildung, diese lebensbejahende Philosophie. Ne? Es war dann immer um Existenzialismus, das Nichts, ne? Immer die Verneinung und
Ja.
all diese Sachen, die Leute klein halten, auch die ganzen Studierenden auch klein halten, ne? Auch in der Anthropologie, Mängelwesen, ne? Wenn man da Gehlen nennt. Mängelwesen, ne? Und wir müssen unsere Mängel ausgleichen. Gut, irgendwie stimmt das ja auch, ja, aber diese Lebensbejahung, ja, die hat mir auch irgendwie gefehlt, ja, diese Freude auch am Leben oder ne, das Leben zu feiern, das Leben auch zu spielen, spielerisch. Wie würdest du das einschätzen? Leben als Spiel, ist das ein Konstrukt, was helfen könnte oder Leben als Fest, als Feier?
Absolut. Das sind wundervolle Begriffe. Na, die Lila, das göttliche Spiel. Na, es wird ja im Indischen so benannt, dass das Göttliche etwas ist, was also einfach mit sich selbst spielt in all diesen Formen. Ja. Also das Göttliche ist das Kind, was in einem ewigen Garten ewig spielt. Das finde ich so ein Spruch, der mich eine Weile lang begleitet hat und sehr schön einfach aufzeigt, weil nichts davon ausgenommen ist. Also wir sind wirklich so konditioniert, das Leben ist schwer und Mühsal und Drangsal und im Schweiße deines Angesichts musst du dein Geld verdienen und so weiter und so fort. Und diese spielerische Leichtigkeit, dieses Kindliche, ne, ehe ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist einfach was, was das Bewusstsein sofort wieder öffnet, wo wir auf einmal wieder den Blick dafür bekommen, für Schönheit, für das Wahrhaftige, für das Essentielle. Also, da sehe ich ganz, ganz viel, ja, umlernen, was einfach auf uns wartet.
Jetzt haben wir bestimmt einige Zuschauer, die sagen, ja, die zwei, die erzählen schön von diesen tollen spielerischen Sachen. Ich möchte gern auch tanzen und aber mein Rücken tut mir so weh, mein Rückenschmerz ist doch so stark. Im Moment geht es nicht. Ich würde es gern verbinden mit einem Zitat aus deinem Buch Matrix, Exit-Texte. Das kam Anfang 2022 aktuell heraus und du schreibst. Und ich würde dich bitten, es dann zu kommentieren, vielleicht gerade im Hinblick auf den Schmerz oder Rückenschmerz. Also du schreibst da, bei vielen Menschen ist der Schmerz so sehr zum Teil der Selbstidentifikation geworden, dass sie sich aus Angst vor Identitätsverlust immer wieder die gleichen Schmerzen zufügen.
Ja, da stichst du natürlich direkt ins Zentrum mit dieser, mit diesem Zitat. Ja, ist schwierig zu hören, tatsächlich, dass wir uns das selbst erschaffen. Und dass wir uns das deshalb erschaffen, weil wir eine Identität aufgebaut haben, die sich definiert über das über den Schmerz. Es ist ja nicht mehr, bei Krankheiten ist schon die Benennung, ich bin das. Ne? Nicht nur ich habe das, sondern es wird zum Teil der Identität. Ich bin HIV-positiv zum Beispiel. Oder andere wirklich große Geschichten. Da wird das so sehr zum Teil der Identität, der Persönlichkeit gemacht, dass wenn man. Wenn das nicht mehr da wäre, dann wüsste man nicht mehr, wer man ist. Also es wäre Identitätsverlust. Und das getrennte Bewusstsein definiert sich ganz, ganz zentral über Schmerz. Also wir halten sozusagen unser getrenntes Ego-Bewusstsein darüber aufrecht, dass wir uns immer wieder Leid und Schmerz kreieren. Also es ist ja ein großes Thema. Ich stelle immer die Frage, okay, was, wenn du was verlieren würdest, dann würdest du nicht mehr wissen, wer du bist. Also Verlust von Freunden, Partnern, materiellen Objekten, Gedankenformen und ganz, ganz viel davon, auch von den negativen Sachen, die wir eigentlich nicht mehr wollen, will ein getrennter Aspekt von uns doch irgendwie, weil es so sehr sich selbst darüber definiert und identifiziert. Und wenn man da tiefer forscht, dann erkennt man, okay, jeder Schmerz, alles Leiden erfüllt eine gewisse Funktion. Also zum Beispiel brauche ich bestimmte Aufgaben im Haushalt nicht mehr machen, wenn mein Rücken so wehtut. Und dann macht es jemand anders. Und dann ist es manchmal auch ganz bequem, wenn das jemand anders übernimmt. Blödes Beispiel, aber ne, aus dem Alltag herausgegriffen. Und so, das nennt man in der Psychologie den sekundären Krankheitsgewinn. Und so hat jedes Schmerz, jedes Leiden hat einen gewissen Krankheitsgewinn. Also etwas, was ich daraus gewinne, einen gewissen Vorteil. Und wenn man den durchleuchtet und erkennt und sagt, okay, in die eine Waagschale lege ich meinen Rückenschmerz und das Leiden und in die andere meinen sekundären Krankheitsgewinn, die Vorteile daraus. Okay, was wiegt irgendwie mehr? Wofür entscheide ich mich jetzt? Und dann wird ziemlich schnell klar, okay, ich möchte einfach Verantwortung übernehmen und ich gestehe mir selbst das ein. Ich habe es selber erschaffen. Weil immer, wenn wir das Gefühl haben, dass etwas Externes das mit beeinflusst, dann kriegen wir die Veränderung daran nicht hin. Immer wenn wir erkennen und einsehen, dass wir etwas dazu getan haben zu unserem eigenen Schmerz, können wir den Schmerz leichter verändern. Und deswegen ne, in diese schöpferische Haltung hineinwachsen. Ich bin ein schöpferisches Wesen, was sich alles selbst erschafft, was es erfährt. Da kommen wir irgendwann alle hin. Alle Schmerzen, alle Freuden, alles ist aus mir heraus erschaffen, geschöpft. Und wenn wir in der inneren Haltung durch unser Leben gehen, dann können wir alles wirklich ganz, ganz schnell verändern. Aber das heißt, die Grundlage davon ist absolute Selbstverantwortlichkeit für alles, was wir erfahren.
Wunderschön. Also da hast du unseren Zuschauern, glaube ich, eine tolle Perspektive aufgezeigt, einen tollen Weg auch geleitet. Es ist jetzt sicher so, dass viele Zuschauer spüren, ne, welche Kraft auch von deinen Gedanken und deinem Herzen auch ausgeht. Und wenn sie jetzt in Kontakt mit dir treten möchten, mehr erfahren möchten, ne, wir konnten jetzt vieles nur anreißen jetzt in diesem kurzen
Ja.
Interview. Wie können sie mit dir in Kontakt treten oder auch Infos zu deinen Seminaren und auch Büchern erhalten?
Ja, vielseitig. Ich habe eine Homepage, wo alles draufsteht. Ich habe bei YouTube ganz, ganz viele Sachen kostenfrei veröffentlicht. Also da kann man sich ganz, ganz viele Sachen anhören. Es gibt Online-Seminare, es gibt Live-Sachen, die ich ganz viel auch mit meiner Partnerin zusammen mache. Und ja, da darf jeder einfach nach seiner Resonanz gehen.
Sehr schön. Also das werden wir sehr gerne auch unter dem Video verlinken, deine Homepage und auch was du vorhin angedeutet hast, die Texte, die du dort zur Verfügung stellen möchtest.
Ja.
Lieber Robin, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Es war mir eine große Freude und Ehre, dich heute hier bei uns zu haben. Und ich bin mir sicher, dass wir noch sehr viel von dir hören werden in Zukunft. Alles, alles Liebe. Mach es gut. Tschüss.
Ja, danke dir. Ciao.